1. Der schöne Morgen mit Marco Seifert und Tom Böttcher.
Heute ist Mittwoch, der 23. Mai 2012.
Heute hat sie Geburtstag.
Ja, aber erstmal hat er noch Geburtstag, oder? Mhm. Er ist vielleicht der Gottvater, auf jeden Fall aber einer der einflussreichsten Kabarettisten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Legendär durch die Münchner Lach- und Schießgesellschaft und natürlich den Scheibenwischer. Heute wird Dieter Hildebrand 85 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Und sie, Marco, ist für manche auch hier im Studio eine Göttin.
Ja.
Ja, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest vor 2 Jahren feiert heute ihren 21. Geburtstag. Ach. Happy Birthday, Lena Meyer-Landrut. Ja.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Gerade ernannt und schon geht es los für den neuen CDU-Bundesumweltminister Peter Altmaier. Heute das Treffen mit Kanzlerin Merkel und den 16 Ministerpräsidenten zur Umsetzung von Atomausstieg und Energiewende. Was der dann auch anwesende Brandenburger SPD-Ministerpräsident Matthias Platzek beizutragen gedenkt und von Altmaier fordert, verrät er uns in einer guten Stunde. Matthias Platzek um 7:15 live im schönen Morgen.
Im Namen des Volkes
steht ProSieben vor Gericht wegen des Bimmelbingos. Sie erinnern sich vielleicht noch, beim Bimmelbingo wurden Menschen in der Show TV Total zu nachtschlafender Zeit von einem hysterischen Fernsehteam aus dem Bett geklingelt. Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg spricht von Verletzung des Persönlichkeitsrechts und fordert, die beim Bimmelbingo erzielten Werbeeinnahmen an die Betroffenen auszuzahlen. In dem Streit entscheidet heute in letzter Instanz das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Sportlich.
Wie sorgt man bei ausgelaugten und gestressten jungen Männern für gute Laune? Mit schnellen Autos. Sehr schnelle haben Formel 1 Ex-Weltmeister Michael Schumacher und sein Teamkollege Nico Rosberg. Schumacher und Rosberg besuchen heute die deutsche Fußballnationalmannschaft in deren südfranzösischem Trainingslager. Die Fußballprofis dürfen dann als Co-Piloten ein paar Runden im Formel 1-Boliden drehen.
Und auf keinen Fall vergessen.
Die anhaltende Trockenheit hat die Waldbrandgefahr noch einmal deutlich erhöht. Im Osten und Südosten von Brandenburg gilt die höchste Waldbrandgefahr, also Stufe 4 und auch sonst fast überall Stufe 3, das heißt hohe Waldbrandgefahr. Wer jetzt noch im Wald oder im Umkreis von 50 Metern vorsätzlich oder fahrlässig mit Feuer hantiert, riskiert nicht nur die Natur, sondern auch eine Geldbuße bis 20.000 Euro.
Ich habe es auch über eine Agenturmeldung erfahren und war darauf nicht vorbereitet.
Und so wie Steffen Bockhahn, Linken-Chef in Mecklenburg-Vorpommern, ging es gestern vielen in der Linkspartei. Noch bevor er überhaupt wirklich angetreten war, erklärte Oskar Lafontaine am Nachmittag überraschend seinen Rücktritt von der Kandidatur für den Parteivorsitz. Die Befriedung der Linkspartei bringt das bisher nicht voran. Die große Frage bleibt, wie und in welche Richtung soll es weitergehen mit der Linken? Immerhin zeichnet sich ab, dass nach den Kampfhähnen Lafontaine und Bartsch jetzt die Frauen mobil machen. Die stellvertretende Parteichefin Katja Kipping und NRW-Landesvorsitzende Katharina Schwabedissen wollen heute ihre Kandidatur für eine weibliche Doppelspitze bekannt geben. Über den Zustand seiner Partei sprechen wir mit dem Bundestagsabgeordneten Wolfgang Neskowitsch, jetzt auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Neskowitsch.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Lafontaine hat ja schon mal hingeschmissen. 1999 trat er als SPD-Bundesfinanzminister überraschend zurück. Gestern dann wieder. Fühlen Sie sich als Linksparteimitglied von ihm im Stich gelassen?
Nein, ich habe Verständnis für diesen Schritt und bedauere ihn zugleich. Die Linke wird in einer sehr schwierigen Situation durch den Rückzug von Lafontaine entscheidend geschwächt. Lafontaine wäre in der aktuellen Situation sicherlich die mit Abstand beste Lösung für die Linke gewesen. Und es ist nach meinem Dafürhalten verantwortungslos, dass Dietmar Bartsch mit dem Festhalten an seiner Kandidatur den objektiv in die Hände gearbeitet hat, die die Linke schon immer ins politische Jenseits befördern wollten. Bartsch hat nicht begriffen, dass es nicht um seine ehrgeizigen Karrierepläne geht, sondern darum, die Linke als gesamtdeutsches Projekt, als politische Alternative am Leben zu halten.
Aber ist es in einer demokratischen Partei nicht normal, dass zwei Kandidaten gegeneinander antreten?
Das ist grundsätzlich richtig. Man muss hier aber die besondere Situation sehen. Lafontaine ist von vielen gebeten worden, darunter auch von meiner Person, sich in dieser schwierigen Situation zur Verfügung zu stellen. Er steht für den politischen Erfolg der Linken und man muss berücksichtigen, dass er bei der schwierigen Lage, in der wir uns befinden, auch ein Umfeld haben wollte, in dem es sich kreativ und auch erfolgreich arbeiten lässt. Das ist eben mit denjenigen, die seit 2 Jahren ständig der aktuellen Parteiführung Knüppel zwischen die Beine werfen, nicht möglich gewesen. Und deswegen habe ich großes Verständnis dafür, dass er gesagt hat, ich mache nur mit, wenn ich weiß, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, aber nicht dann, wenn die Grabenkämpfe sich weiter fortsetzen.
In diesen letzten Tagen wurde ja in der Linkspartei heftig übereinander hergezogen. Was ist Ihre Partei eigentlich für ein zerstrittener Haufen, Herr Neskovic?
Ja, wir haben das Problem, dass wir eigentlich, wie ich finde, hervorragende politische Vorstellungen haben, die wir in dieser gesellschaftlichen Situation bitter benötigen. Aber wie immer im Leben gibt es Menschen, die sehr ehrgeizig sind, die sich überschätzen und die ihre eigenen politischen Machtbedürfnisse vor den Bedürfnissen des Inhalts eben setzen. Dietmar Bartsch ist leider ein Vertreter dieser Kategorie. Er ist jemand, der nicht von der Macht einer politischen Vision, sondern von der bloßen Vision politischer Macht angetrieben ist. Und er hat Gefolgsleute gefunden, die ihn in diesem zerstörerischen Kurs unterstützen. Das ist zutiefst zu bedauern und macht mich auch ein wenig ratlos.
Nicht, dass wir als Radiosender uns nicht freuen, wenn Sie jetzt über Dietmar Bartsch herziehen, aber Sie machen ja quasi das Gleiche. Sie ziehen ja auch über andere Führungskräfte der Linkspartei gerade in der Öffentlichkeit her.
Ja, aber wir haben eine Situation, wo man auch die Dinge beim Namen benennen muss. Es reicht nicht aus, das immer abstrakt zu benennen, sondern wie immer gibt es auch in einer solchen Situation Personen, die die Verantwortung für eine solche Situation tragen. Und Dietmar Bartsch ist nach meinem Dafürhalten jemand, der dafür die Verantwortung trägt. Und ich scheue mich nicht, das so zu benennen. Das ist auch ein Teil von Verantwortung, deutlich darauf hinzuweisen, dass wir eben seit 2 Jahren diese Auseinandersetzung haben und dadurch eigentlich unsere politischen Inhalte, die wir haben, zu kurz kommen. Ständig wird gestritten. Gesine Lötsch und auch Klaus Ernst haben kaum eine ernsthafte Chance gehabt, für eine Politik einzutreten, die wir alle für richtig halten, weil sie ständig durch Stürme und Manöver daran gehindert worden sind.
Sie fordern, dass Bartsch seine Kandidatur zurückzieht. Rechnen Sie auch damit?
Ich fordere das nicht. Ich halte das für politisch logisch und wir sehen ja, es kommt jetzt Bewegung in die Kandidatensituation hinein. Es ist eine Doppelspitze von Frauen in der Rede. Ich glaube, dass das in der jetzigen Situation in der Tat ein Weg wäre. Ende mit den Männerbünden, sondern dass wir jetzt jüngeren Frauen die Gelegenheit geben, zu beweisen, was sie können. Wir haben zum Beispiel mit Sarah Wagenknecht eine herausragend begabte jüngere Politikerin und ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Doppelspitze von Frauen uns vielleicht tatsächlich in dieser Situation helfen kann.
Und diese weibliche Doppelspitze, die ja mehr im Gespräch ist momentan, Katharina Schwabedissen und Katja Kipping, ist dann nicht Ihr Favorit?
Katja Kipping ist auch ohne Zweifel eine hochbegabte Politikerin, klug und auch mediengerecht. Bei Katharina Schwabedissen bin ich ein wenig überrascht. Sie hat eine krachende Niederlage in Nordrhein-Westfalen hingelegt. Norbert Röttgen ist vergleichbar mit der Entlassung bestraft worden. Christian Lindner hat gezeigt, was einzelne Personen erreichen können. Das ist Katharina Schwabedissen nicht gelungen, aber das muss der Parteitag bewerten.
Oskar Lafontaine wird nicht neuer Linksparteivorsitzender. Über den Zustand seiner Partei haben wir mit dem Linkspartei-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Neskovic gesprochen. Vielen Dank, Herr Neskovic.
Radio 1. Business und Börse.
Und mit Bera Rogowski. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moin.
Der Hype war ja riesig und der Börsenstart dann ein Fiasko. In den ersten Tagen stürzte die Facebook-Aktie um 18% im Vergleich zu ihrem Ausgabepreis von $38 ab. Wie konnte das denn passieren?
Ja, zunächst muss man sagen, dass die sogenannten Konsortialbanken versucht haben, diesen Absturz zu verhindern. Konsortialbanken sind Banken, die verkürzt gesagt mit einem bestimmten Bankgeschäft betraut werden. Federführend war hier ein Konsortium um Morgan Stanley und die Banken haben hier im Fall Facebook fleißig die Aktien des Unternehmens zurückgekauft, um den Kurs nicht komplett abschmieren zu lassen. Das ist auch durchaus üblich. Bei Facebook hatten diese Stützungsmaßnahmen allerdings bisher keinen Erfolg. Und die meisten Analysten verwundert diese Entwicklung auch nicht. Es ist nämlich sehr selten, dass dadurch ein Markttrend gedreht werden kann. Gerade bei einer Aktie wie Facebook, die so liquide ist und so viel gehandelt wird, ist das wohl kaum zu schaffen, meinen einige Analysten. Und der Deka-Analyst Meyer, der geht sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn ist klar, beim Facebook-Börsengang haben die Banken komplett versagt. Die Rückkäufe zeigen, dass die Banken die Situation nicht im Griff haben, meint er, als sie die Menge der angebotenen Aktien und den Preis erhöht haben, haben sie es einfach komplett überreizt und dadurch ist dieses Fiasko passiert. Allein gestern hat die Facebook-Aktie 8,5% verloren und notierte bei $31 und damit hat das soziale Netzwerk mit seinen inzwischen mehr als 900 Millionen Mitgliedern einen der übelsten Börsengänge der vergangenen Jahre hingelegt. Der Börsenwert ist seit Freitag um rund $30 Milliarden gesunken.
Unternehmen mit extrem hohem Energieverbrauch können bald mit finanziellen Hilfen von der EU rechnen. Warum das denn?
Ja, die EU-Kommission war so nett und hat jetzt eine Regelung genehmigt, wonach Betriebe der Aluminium-, Stahl- und Chemieindustrie und auch aus einem halben Dutzend weiterer Branchen ab 2013 einen Ausgleich für steigende Strompreise erhalten können, die, und jetzt kommt's, sich aus den bevorstehenden Änderungen im Handel mit den Klimarechten ergeben. Die Zertifikate werden ja jetzt zum ersten Mal nicht mehr kostenlos verteilt, sondern versteigert. Und in Deutschland werden nach ersten Schätzungen der Bundesregierung bis zu 500 Millionen Euro auf diesem Wege umverteilt. Finanziert werden sollen diese Hilfen aus den Versteigerungserlösen dieser Klimarechte. Die Regelung ist allerdings umstritten. Kritiker monieren, dass sie ausgerechnet die größten Energieverbraucher privilegiert. Befürworter sagen dagegen, sie verhindere die Abwanderung der energieintensiven Werke in Regionen ohne strikte Umweltregeln. Ja, also es ist eigentlich ein gutes Signal, würde ich mal sagen.
Vera Rogowski, vielen Dank.
Amr Moussa, früher Außenminister unter Mubarak, dann Chef der Arabischen Liga, ist die Sonne. Muslimbruder Mohammed Morsi, die Waage. Dann gibt es noch das Pferd, den Adler und den Schirm. Ob die selbstgewählten Symbole auch symbolisch sein werden für die heute beginnende erste Runde der Präsidentenwahl in Ägypten, wird sich zeigen. Fakt ist, weil viele Ägypter nicht lesen können, ist jeder Bewerber auf dem Wahlzettel mit einem Symbol gekennzeichnet. Insgesamt 13 Kandidaten treten gegeneinander an. Und der Vorwurf lautet, keine demokratischen Wahlen. Kandidaten, die vom obersten Militärrat nach Geschmack ausgewählt wurden. Über die Präsidentschaftswahlen in Ägypten sprechen wir mit Ronald Meinardus, Leiter des Kairoer Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung und jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Meinardus.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Wie groß ist das Interesse der Ägypter an der Wahl?
Also das Interesse ist riesig. Es wird damit gerechnet, dass über 80% der ägyptischen Wählerinnen und Wähler, die ein Recht haben zu wählen, an die Wahlurnen gehen heute und morgen. Das sagen zumindest Umfragen, die auf diese Frage abgestellt waren. Also wir rechnen mit einem ganz, ganz wichtigen Tag für die ägyptische Geschichte. Es ist sicherlich der wichtigste Tag seit der ägyptischen Revolution am 25. Januar letzten Jahres. Es ist der Anfang einer neuen Phase, denn man rechnet damit, dass nach diesen Wahlen das Militär, das hier nach wie vor die Zügel fest in der Hand hat, an den neuen Präsidenten die Macht abgibt.
Wird diese Wahl denn wenigstens halbwegs frei und fair sein?
Ja, ich bin der Ansicht, dass im Rahmen der Erwartungen hier diese Wahlen ausgesprochen frei sein werden. Der Wahlkampf, den wir ja hier aus der Nähe sehr genau beobachten konnten, hatte schon sensationelle Dimensionen. Es hat hier eine Freiheit gegeben in der Presse, in den Medien, die einzigartig ist, nicht nur für Ägypten, sondern auch für die weitere arabische Welt. Es hat hier völlig offene Diskussionen gegeben. Es hat hier auch sehr starke Kritik an der Rolle des Militärs gegeben. Also insofern sind die Vorbereitungen in die richtige Richtung. Es hat sehr intensive Bemühungen auch gegeben seitens der obersten Wahlbehörde, dass möglichst alle Kandidaten hier eine Chance haben. Insofern gehe ich davon aus, dass die Wahlen fair und frei sein werden.
Ist denn bei den 13 Kandidaten für jeden was dabei oder sind das alles Kandidaten, die mehr oder weniger dem Militärrat treu ergeben sind?
Nein, das ist sicherlich eine völlig falsche Darstellung. Allemal jetzt die islamistischen Kandidaten, Mohammed Morsi von den Muslimbrüdern und der als eher liberal eingestellte Abdelmonem El-Futuch sind sehr, sehr kritisch gegenüber dem Militär. Und es ist eine große Frage, wie sich das Militär verhalten wird, wenn sie denn die Mehrheit kriegen. Auf der anderen Seite gibt es eher säkular eingestellte Kandidaten, die eine gewisse Beziehung zum Militär haben, die man vielleicht in Deutschland als Wendehälse bezeichnen könnte, weil sie im früheren Regime wichtige Rollen hatten, etwa Amr Moussa 10 Jahre lang, Außenminister unter Hosni Mubarak und dann vor allen Dingen Ahmed Shafiq, ein Mann, auf den zu achten ist. Er war der letzte Ministerpräsident unter Hosni Mubarak und er hat in den letzten Wochen in den Meinungsumfragen sehr stark zugelegt. Also es gibt hier eine gewisse Polarisierung zwischen Islamisten und Säkularen. Es wird nicht damit gerechnet, dass im ersten Wahlgang, der heute und morgen stattfindet, einer der Kandidaten eine absolute Mehrheit von 50% plus einer Stimme kriegt und dass wir daher Mitte Juni in eine Stichwahl gehen müssen, so ähnlich wie das aus Frankreich bekannt ist.
Der Militärrat ist ja umstritten. Es heißt, tausende Unterstützer der Demokratiebewegung säßen in Haft. Wie zugespitzt ist die Situation in Ägypten momentan?
Ja, diese Frage zwischen den ursprünglichen, der Konflikt zwischen den ursprünglichen Revolutionären, die zunehmend marginalisiert sind, und dem Militärrat, ist zunehmend ins Hinterlicht geraten. Es ist nicht die große Frage. Viele Ägypter haben sich damit abgefunden, dass es einen wie auch immer gearteten Modus vivendi mit dem Militär geben wird. Man traut dem Militär zu, dass es nach dieser demokratischen Wahl dann auch tatsächlich die offizielle Macht abgeben wird, obwohl gleichzeitig auch sicher ist, dass das Militär in gewissen Fragen zumindest der Verteidigungspolitik, auch der Rolle des Militärs in der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen wird. Das ist eine Situation, die auch die Revolutionäre, die wie gesagt marginalisiert sind, so schnell nicht ändern können.
Heute beginnt die erste Runde der Präsidentenwahl in Ägypten. Wir haben mit dem Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kairo gesprochen. Vielen Dank, Ronald Meinardus.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Stimmt's denn, Herr Drösser, dass es weiße Bio-Eier gibt?
Bei manchen Leuten herrscht das Vorurteil, Bio-Eier sind braun und konventionelle Eier aus Käfighaltung sind weiß. Vielleicht hat man da Assoziationen mit dem Papier, da ist ja auch das herkömmliche Schnee weiß und das Umweltpapier ist gräulich oder bräunlich. Aber natürlich hat das bei den Eiern gar nichts damit zu tun. Braune Eier kommen auch nicht generell von braunen Hühnern und weiße von weißen. Die Frage hatten wir hier vor vielen Jahren schon. Nein, es ist letztlich eine Frage der Rasse. Jede Hühnerrasse legt immer Eier der gleichen Farbe. Und auch wenn es tatsächlich so ist, dass die meisten Bio-Huhnrassen braune Eier legen, auch da gibt es weiße. Und umgekehrt gibt es auch braune Käfigeier. Die Verbraucher sind schon so vor 30 Jahren umgeschwenkt und haben statt der weißen Eier die braunen bevorzugt. Dem kommt das Angebot auch nach. Nur in der Osterzeit wollen plötzlich alle Verbraucher weiße Eier kaufen, weil sie die färben wollen. Und da gibt es dann manchmal Nachschubprobleme, insbesondere bei den Bio-Eiern. Aber es gibt tatsächlich weiße Bio-Eier. Und die Annahme, Bio-Eier seien immer braun, die ist falsch.
Eins ist klar, der Mittwochskommentar.
Oskar Lafontaine wird nicht wieder Parteivorsitzender der Linken. Gestern der überraschende Rückzieher. Sein Angebot, so ließ es Lafontaine verkünden, habe die in der Linkspartei bestehenden Konflikte nicht geschwächt, sondern eskalieren lassen.
Es kommentiert Hajo Schumacher, Kolumnist von der Berliner Morgenpost. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Morgen. War das gestern endlich mal wieder ein guter Tag für die Linkspartei?
Das kann man durchaus so sagen. Ich war, wie es das Schicksal wollte, gestern Abend zufällig am Flughafen Saarbrücken. Und da waren Horden von Fernsehteams, die drängelten sich da, als würde gleich George Clooney landen, aber es war dann doch nur Oskar Lafontaine. Das ist das Interessante. So in Saarbrücken ist er noch ein Held, aber im Rest der Republik so gar nicht mehr. Nicht? Ich meine, wir haben ja in diesem ganzen Röttgen-Gegreine ist ja was untergegangen. Lafontaine hat einfach auch krachend verloren da in Nordrhein-Westfalen. Linkspartei ist aus dem Landtag geflogen und das ist überall im Westen so. Und das ist Lafontaine zuzuschreiben. Dass der war verantwortlich für den Westen. Der hatte diese Fahrgemeinschaft mit Gregor Gysi, Gregor für den Osten und Oskar für den Westen. Und man muss einfach mal feststellen, das funktioniert alles nicht mehr. Auch Oskar funktioniert nicht mehr. Das Personal ist nicht attraktiv. Es gibt keine spannenden Themen, die besetzen. Die haben keine Kultur, bei der man unbedingt dabei sein möchte. Also Linkspartei riecht vor allem im Westen so nach, ja, so nach Altmänner, grauen Anzügen, so nach andauerndem Gemäkel, gern auch aneinander, überhaupt nicht nach Lösungen. Und das muss man einfach mal akzeptieren. Oskar Lafontaine, und das hat er selber auch offenbar eingesehen, kann einfach die Massen nicht mehr mobilisieren. Und jetzt tut er so, als sei die Partei schuld, weil die ihm keinen Freifahrtschein geben wollten für einen Parteivorsitz. Da hat sich doch tatsächlich ein Gegenkandidat gemeldet mit Dietmar Bartsch. Ist ja unmöglich, so zur Demokratie oder sowas. Kann sein, dass wir einen historischen Moment erlebt haben, weil dieser Oskar Lafontaine, vielleicht kommt er gar nicht wieder, vielleicht bleibt er in Saarbrücken. Das ist ein bisschen schade, weil immer wo er war, waren Trümmer. Das war durchaus unterhaltsam. Wir erinnern uns, Kanzlerkandidat im Einheitsjahr 1990, krachen dann Helmut Kohl gescheitert. 98 ist er dann mit Gerhard Schröder zusammen ins Kanzleramt, um ihn dann 7 Jahre später von dort zu vertreiben durch die Gründung der Linkspartei. Ja, und dann Gregor Gysi und auch da wieder nur Trümmer hinterlassen. Wo Oskar war, da wucherten Streit und Intrigen und Machtkämpfe und jeder gegen jeden. Das war schon in der SPD so und jetzt bufft sich halt die Linke. Nicht? Und dieses Charaktermerkmal von Lafontaine ist hochspannend. Auf der einen Seite durchaus treffende Analysen, wirklich brillante Rhetorik und auf der anderen Seite unbändige Zerstörungswut bei maximaler Sprunghaftigkeit und auch so einer Mädchenhaftigkeit, so unglaublich schnell beleidigt zu sein. Also er ist ein bisschen so der Deißler der deutschen Politik, der Mann, den viele für ein Jahrhunderttalent hielten und der auch nichts Größeres geschafft hat als ein paar Monate Bundesfinanzminister. Fehlen wird er uns trotzdem, denke ich mal, weil ich meine, Katja Kipping und Frau Schwabe dissen als Doppelspitze der Linken, das ist auch keine Lösung.
Der Kommentar vom Kolumnist der Berliner Morgenpost. Vielen Dank, Hajo Schumacher.
Den ersten Minister hat sie schon den Job gekostet. Die Energiewende. Norbert Röttgen wurde von der Kanzlerin entlassen, weil sie sich nicht mehr sicher war, dass er dieses Großprojekt noch meistern könne. Heute soll das stockende Energiewendemanöver neuen Schwung bekommen. Angela Merkel trifft sich mit den Ministerpräsidenten und der Neue im Bundesumweltministerium ist natürlich auch dabei, Peter Altmaier.
Das Treffen ist dann ein Erfolg, wenn wir uns darauf verständigen, was jetzt als nächstes getan werden muss. Ich werde zugehen auf die Wirtschaft, ich werde zugehen auf die Umweltverbände, ich werde zugehen auf die Bundesländer. Und ich glaube, dass es dann möglich sein wird, alle Beteiligten nicht nur an einen Tisch, sondern unter einen Hut zu bringen.
Wie der Hut aussehen könnte, unter den Brandenburg gebracht werden möchte, darüber sprechen wir mit Matthias Platzek, Ministerpräsident von Brandenburg und jetzt live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Platzek.
Grüß Sie, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist der neue Umweltminister eine neue Chance oder ein altes Problem in neuer Verpackung?
Also wissen Sie, wir haben ja eben gemeinsam gehört, wenn Peter Altmaier sagt, was er alles machen will, dann muss man einfach sagen, unter anderem das haben wir eigentlich seit einem Jahr erwartet. Die Energiewende ist verkündet worden, seitdem ist nicht viel passiert. Die Sorgen sind gewachsen und ich glaube, dass es inzwischen dermaßen viel, auch Proteste von Unternehmen, von der Wirtschaft gibt, dass die Kanzlerin vor ein paar Tagen, die hat ja fast jeden einzelnen Ministerpräsidenten angerufen und gesagt, ob wir uns nicht mal hinsetzen wollen. Etwas, was längst überfällig ist. Ich will nur einen einzigen Punkt sagen. Wir haben mittlerweile den Zustand zu konstatieren, dass Deutschland die höchsten Strompreise hat. Wir wissen alle, was das für ein Industrieland zu bedeuten hat.
Sie sagen, die Kürzung in der erneuerbaren Förderung sei nicht akzeptabel, eine Änderung in der Förderung aber sei durchaus notwendig. Was soll sich denn dann ändern?
Also es gibt mehrere Dinge, die wir heute dringend besprechen müssen. Erster Punkt ist, es muss System rein in die Förderung erneuerbarer Energien. Selbstverständlich wissen alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und Brandenburg ist derzeit das beste Bundesland bei erneuerbaren Energien, deshalb wissen wir, wovon wir reden. Da ist klar, dass die Förderung Stück für Stück zurückgefahren werden muss, denn diese erneuerbaren Energien müssen sich am Markt beweisen, keine Frage. Aber dieses Gestalten des Zurückfahrens muss so sein, dass Unternehmen sich einstellen können, dass sie planen können, dass sie sich darauf verlassen können. Was da die letzten Monate passiert ist, war Stochastik. Es kam mal so und mal so. Und was wir dann am Markt erleben, ist ein einziges Durcheinander und der Zusammenbruch einer Industrie, die in Ostdeutschland der Treiber war in den letzten Jahren. Das kann man als Bundesregierung nicht wollen. Ein zweiter Punkt, der mindestens so gravierend ist, ist die gesamte Frage des Netzausbaus. Hier muss endlich wirklich Politik von der Bundesregierung her gemacht werden, dass da ein System reinkommt. Wir haben mittlerweile durch unterschiedliche Netzausbauzustände und Netzentgelte im Osten Deutschlands 20%, 30%, 40% höhere Strompreise als im Südwesten. Was das für Ansiedlungspolitik bedeutet, was das für Standortpolitik bedeutet, können Sie sich vorstellen.
Und da sind Sie optimistisch, dass Sie jetzt Peter Altmaier aber an Ihrer Seite haben?
Ja, egal wie er heißt. Es muss jetzt dringend was passieren, und zwar abgestimmt passieren. Wir haben heute den Zustand, dass wir den Strom, der aus erneuerbaren Quellen kommt, und Brandenburg ist wie gesagt sehr gut, wenn Sie sich die Windfelder im Norden anschauen, wenn Sie sich die Windfelder in Mecklenburg anschauen, um diesen Strom zu den Verbrauchern zu bringen, benutzen wir im Moment die Netze in Polen und Tschechien. Das heißt, wir schieben unseren Strom übers Ausland runter in den Süden, weil wir keine eigenen Transportleitungen haben. Unsere Nachbarn haben jetzt aber deutlich signalisiert, dass das nicht mehr lange geht, weil sie ihre Leitung selber brauchen werden. Eins der Ergebnisse ist, dass wir jetzt schon reihenweise erneuerbare Energiekapazitäten abschalten. Einfach abschalten, auch wenn der Wind weht, weil wir keine Chance mehr haben, diesen Strom zu transportieren. Das sind unhaltbare Zustände.
Heute ist dieses Treffen. Die Bundeskanzlerin wird heute auch fordern, dass die 16 unterschiedlichen Energiekonzepte der Bundesländer aufeinander abgestimmt werden. Wann, Herr Platzek, ist dieser Tag für Sie ein erfolgreicher Tag?
Also wenn wir heute sowas Ähnliches vereinbaren können, wie ein Rahmenplan für das gemeinsame Vorgehen, was die Kernfragen angeht, Netzausbau, was die Frage der Speicherung von Strom, wir haben ja noch keine Möglichkeit, erneuerbare Energie zu speichern. Hier muss ein ganz anderes Tempo in der Forschung vorgelegt werden. Wenn der Ausbau von Kraftwerkskapazitäten, wenn wir das beginnen können, abzustimmen, wenn wir uns auch mal dazu verständigen, dass wir unseren heimischen Rohstoff in Deutschland, die Braunkohle, wahrscheinlich, da wächst langsam die Erkenntnis, dass wir den noch lange brauchen werden. Wenn wir uns zu diesen Themen wenigstens vorverständigen, ich will den Tag nicht überfrachten, dann war es ein einigermaßen guter Tag für das Industrieland Deutschland, denn darum geht es letztlich.
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Matthias Platzeck ist heute Vormittag im Kanzleramt dabei, wenn über die Energiewende beraten wird. Vielen Dank und viel Erfolg, Herr Platzeck.
Danke und Ihnen einen schönen Tag.
Der Eurovision Song Contest in Aserbaidschan soll zum gigantischen Pop-Spektakel werden. Seit gestern Abend laufen die Halbfinale in Baku. Doch die Hoffnung auf eine Besserung der Menschenrechtslage in der autoritären Südkaukasusrepublik hat sich bisher nicht erfüllt. Im Gegenteil. Auch in Gegenwart von internationalen Gästen aus mehr als 40 Ländern geht die Polizei mit Prügel und Festnahmen gegen Regierungsgegner vor. Menschenrechtsaktivisten bezeichnen die momentane Situation als fürchterlich. Über Meinungsfreiheit in Zeiten des Song Contest sprechen wir jetzt mit Ingo Petz von Reporter ohne Grenzen, live auf Radio 1.
Guten Morgen, Herr Petz.
Guten Morgen.
Morgen.
Sie sind vor gut zwei Tagen aus Baku zurückgekehrt. Was hat Sie persönlich am meisten erschreckt oder schockiert bei Ihrem Aufenthalt in Aserbaidschan?
Also wenn man durch Baku läuft, und man ist mit dem Land nicht vertraut, hat man natürlich so ein bisschen das Gefühl, also man ist tatsächlich in einem freien Land unterwegs, weil man von den Menschenrechtsverstößen, die hier bei uns beklagt werden, und Verstößen gegen die freie Presse nicht allzu viel merkt. Was mich am meisten erschreckt hat, war einfach, dass man die Journalisten wie Khadija Ismailova, gegen die seit Monaten eine Hetzkampagne läuft, die saß vor mir und war mit den Nerven einfach runter, das kann man sagen, ja. Wenn man das so nah an sich ranspürt, dann ist man einfach sehr betroffen, das muss man sagen. Ja.
Wie interessiert sind denn die, ich sag mal, normalen Aserbaidschaner an diesem Musikspektakel?
Die sind sehr interessiert, muss man sagen. Also das ist ja auch ihr gutes Recht, eine Party zu haben. Das ist ja auch die erste große internationale Veranstaltung in Baku. Und das ist ja auch eine tolle Sache für das Land. Es gibt da, also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gibt es durchaus Freude darüber, dass der ESC jetzt da ist und dass man feiern kann. Und es gibt natürlich auch Aserbaidschaner, die so ein bisschen mulmiges Gefühl bei der Sache haben, weil sie natürlich auch sehen, dass Demonstrationen, wie sie gestern in Baku stattgefunden haben, zusammengeschlagen werden und Leute einfach verhaftet werden.
Es wurde ja im Vorfeld des Eurovision Song Contest auch immer heftig gestritten. Soll man das in solch einem Land boykottieren oder eben hinfahren und Flagge zeigen in Sachen Menschenrechte? Was sagen Sie?
Also wir haben von Anfang an gesagt, von Reporter ohne Grenzen, dass wir den Boykott eigentlich für eine schlechte Idee halten. Dann wäre all diese Aufmerksamkeit, die wir jetzt für Aserbaidschan haben, und das ist ja das erste Mal tatsächlich, vorher hat sich ja für Aserbaidschan wirklich keiner interessiert, außer irgendwelche Ölarbeiter und Menschenrechtsforscher, Konfliktforscher, dann hätten wir diese ganze internationale Aufmerksamkeit für die Probleme, für die Herausforderungen, die Aserbaidschan in einem sicherlich schwierigen Transformationsprozess hat, hätten wir die nicht gehabt.
Und was bringt diese Aufmerksamkeit, die internationale, den Menschen vor Ort?
Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich zu hoffen, also wenn man es positiv optimistisch sieht, hoffen wir natürlich, dass bei manchen auch nach dem ESC etwas Interesse für Aserbaidschan da bleibt. Und es für die Regierung wird sicherlich nicht leichter werden, die Menschenrechtsverletzungen zu kaschieren nach dem ESC.
Es geht ja in diesen Tagen jetzt darum, wo alle auf Aserbaidschan schauen, dass man den Druck auf die dortige Regierung noch erhöht. Wie wollen Sie das machen?
Das ist eine gute Frage. Also wir wissen, dass eine deutsche Parlamentariergruppe im Juni in Baku ist. Das ist sicherlich ein langer, schwieriger Prozess, der jetzt etwas angestoßen worden ist. Und wir versuchen natürlich nach dem ESC auch weiterhin durch unsere Kontakte-Netzwerke die Aufmerksamkeit auf Aserbaidschan zu halten, was sicherlich, muss man ganz ehrlicherweise sagen, die Ukraine, die Europameisterschaft fängt dann an, die Olympiade in London. Es gibt andere aktuelle Themen, was sicherlich nicht ganz einfach sein wird, aber wir hoffen sehr, dass es ein Thema bleiben wird.
Sie hoffen, glauben Sie denn, wenn wir jetzt in einem Jahr, wenn der nächste Eurovision Song Contest irgendwo ist und wenn wir zurückblicken, dass wir sagen, okay, damals durch diesen Song Contest 2012 hat sich in Aserbaidschan nachhaltig etwas verbessert?
es muss sich ja nicht nur in Aserbaidschan was verändern, also es muss sich, ich glaube, unsere Haltung gegenüber solchen Ländern auch etwas verändern und es muss sich auch die Haltung der EBU, die eine sehr, sehr unglückliche Position, beziehungsweise Nicht-Position in diesem ganzen Spiel einnimmt, die muss sich, glaube ich, auch verändern. Der ESC ist sicherlich eine Musikveranstaltung, und aber er kommt aus Europa, er basiert auf unseren unseren Freiheiten, das heißt, diese Freiheiten müssen Länder, also wenn er in Weißrussland zum Beispiel stattfinden würde, das ist ja auch etwas, was der Thomas Schreiber, ARD-Unterhaltungsdirektor, gesagt hat, dann würden wir da nicht hingehen. Also sowas muss man genau, da müssen genaue Regeln her und Maßstäbe müssen einfach angepasst werden.
Am Samstag findet der Eurovision Song Contest in Aserbaidschan statt. Über die dortige Menschenrechtssituation haben wir mit Ingo Petz von Reporter ohne Grenzen gesprochen. Er ist kürzlich zurückgekehrt aus Baku. Vielen Dank, Herr Petz.
Standen eben noch alle Zeichen auf Sparen, scheint Angela Merkel inzwischen fast alleine das Portemonnaie fest zu umklammern. Im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise hat sich der Wind gedreht. Mehr Wachstum lautet das neue Credo. Nicht zuletzt, weil der neue französische Präsident François Hollande diesen Kurs fordert. Und er will auch die von Merkel verschmähten Euro-Bonds beim EU-Gipfel heute wieder auf den Tisch bringen.
Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Brüssel. Guten Morgen, Leon Stäbe.
Hallo, guten Morgen.
Morgen.
Hollande will die Eurobonds ansprechen, also die gemeinschaftliche Schuldenhaftung Europas. Gibt es da heute richtig Streit zwischen Merkel und Hollande?
Ob es richtig krachen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dieses Thema für die Kanzlerin ein absolut rotes Tuch ist. Am liebsten würde sie über Eurobonds heute Abend gar nicht sprechen, weil sie das für das völlig falsche Mittel hält. Und sie wird ihre Meinung heute nicht und ganz sicher auch beim nächsten Gipfel nicht ändern. Angela Merkel wird sich die Vorschläge von François Hollande in Ruhe anhören. Und danach wird es sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie beide uns dann erklären wollen, dass sie doch ganz nah beieinander sind und beide an einem Strang ziehen, obwohl sie gerade bei diesem Thema, also beim Thema Eurobonds, im Moment zumindest meilenweit auseinander liegen.
Ist Merkel denn in Europa einsam mit ihrer Eurobonds-Ablehnung?
Nein, das ist sie nicht, aber es gibt nicht rasend viele Regierungschefs, die sie dabei noch unterstützen. Es sind natürlich die Länder, die nicht ganz so viele Schulden haben wie andere, also Österreich, Finnland, die Niederlande. Diese Länder können mit Eurobonds genauso wenig was anfangen. Aber auf der anderen Seite stehen eben auch große Länder wie Frankreich oder Italien, die sich das doch durchaus vorstellen können. Und wenn die Krise sich noch weiter verschärft und wenn sie auch andere Länder, die bislang völlig unverdächtig sind, in die Zange nimmt, dann könnte es in der Tat einsam um die Kanzlerin werden. Denn dann werden auch die Staaten, die bislang skeptisch sind, doch dafür sein, dass Europa für die Schulden der Länder gemeinsam haftet.
Wird Merkel nachgeben müssen bei dem einen oder anderen Wachstumspaket oder kommt sie da weiter? Durch mit ihrem Sparen, Sparen, Sparen.
Ich glaube, damit wird sie nicht durchkommen. Und ich glaube, diesen Eindruck will sie auch vermeiden. Man wird ja niemanden finden hier in Brüssel, der nicht dafür ist, dass es mehr Wachstum in Europa gibt. Das will auch die Kanzlerin. Die Frage ist nur wie. Ob ohne oder ob mit neuen Schulden. Die würde zumindest Angela Merkel gerne vermeiden. Aber ob sie das durchhalten kann, da bin ich mir nicht sicher. Auch deshalb schon nicht, weil die Situation in einigen Staaten schon ziemlich dramatisch ist. In Spanien zum Beispiel. Dort hat jeder zweite Jugendliche keinen Job. Den kann man bestimmt nicht erklären, dass man in Europa noch mehr sparen muss. Deshalb muss die Kanzlerin mit ihren Kollegen in Brüssel dafür eine Lösung finden. Nur sparen alleine wird da ganz sicher nicht helfen.
US-Präsident Barack Obama hat den Europäern die Leviten gelesen. Diese müssten, Zitat, begreifen, dass das Euro-Projekt mehr bedeutet als eine Währung, Zitat Ende. Wie begeistert sind denn die europäischen Politiker von diesen Ratschlägen aus Übersee?
Oh, die sind gar nicht begeistert. Und Obama ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat gesagt, er bietet an, dass er amerikanische Beobachter aus Washington nach Brüssel heute Abend schickt, damit sie bei der Suche nach der besten Lösung helfen können. Aber da haben die Regierungen in Europa gesagt, Moment mal, so geht das nicht. Das ist ein EU-Gipfel, das ist ein Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Da bleiben wir mal lieber unter uns. Und zwischen den Zeilen heißt es, die Amerikaner sollen doch bitte erst vor der eigenen Haustür kehren, sprich, sie sollen ihr eigenes Defizit beseitigen, bevor sie Europa gute Ratschläge geben.
Beim heutigen EU-Gipfel in Brüssel wird wohl über Eurobonds und Konjunkturpakete gestritten werden, unter strenger Beobachtung unseres Korrespondenten in Brüssel, der auch aufpassen wird, ob Amerikaner anwesend sind. Vielen Dank, Leon Stäbe.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.